Aber heute ist, wie wir bereits schon gehört haben, mehrfach der Versöhnungstag. Und dieser Tag erinnert uns auch daran, dass Christus bei seiner Rückkehr Satan verbannen wird, sodass er nicht mehr die Menschheit verführen kann, jedenfalls nicht mehr während der Zeit des Millenniums. Denn Satan ist letztlich der große Verführer, der die gesamte Welt verführt hat. Er ist der Gott dieser Welt. Er ist der Prinz, der Herrscher dieser Welt. Er gibt vor, ein Engel des Lichtes zu sein, aber er wird ein Lügner genannt. Er wird der Vater der Lüge genannt. Er ist der Mörder, der Zerstörer, der Feind, der Drache, die ewige alte Schlange und noch so viel mehr. Aber wie hat das alles begonnen? Und wie wird es alles enden? So möchte ich Sie heute auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise durch die Geschichte, durch die Seiten der Bibel. Sie mögen vielleicht sagen, eine Geschichtslektion. Eine Reise im Hinblick auf Satan und seine Dämonen. Und so heißt der Titel der heutigen Predigt auch die Geschichte Satans. Satan ist ein geschaffenes Wesen. Aber Satan wurde nicht als Satan erschaffen. Es war Jesus Christus, der ihn erschaffen hat als ein mächtiges Engelwesen, ein Cherub. Aber sein Name war damals nicht Satan. Sein Name war Luzifer. Und das bedeutet so viel wie strahlender Morgenstern oder auch Lichtbringer. Sie können das nachher in Jesaja Kapitel 14, Vers 12 nachlesen. Der strahlende Morgenstern, das war er ursprünglich. Wir lesen, dass Gott der Vater alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Und das bedeutet auch, dass Jesus Christus Luzifer erschaffen hat. Wir lesen dies in Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 16. Ich lese heute von der neuen Lutherbibel 2009, weil dies meine Reisebibel ist, die ist so bequem mitzunehmen. Das heißt nicht, dass sie unbedingt besser ist als andere Übersetzungen. Manchmal ist sie sogar ein wenig schlechter als die Lutherbibel 84, aber darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Aber in Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 16, lesen wir Folgendes. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vers 16, denn in ihm, man kann auch übersetzen, durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also damit hat Christus auch Luzifer und alle Engel erschaffen. Und so lesen wir in Ezekiel Kapitel 28, die Verse 12 bis 15. Ezekiel 28 und Vers 12. Du Menschenkind, stimme eine Wehklage an über den König von Tyros. Hier geht es jetzt um das Geistwesen, das hinter Tyros stand, nicht mehr um den Fürsten von Tyros, wie er im Anfang genannt wird. Hier geht es jetzt um eine Wehklage über den König von Tyros und sage zu ihm, so spricht der Herr, Herr, du Siegel der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du Siegel der Vollkommenheit. Hier war ein Wesen, das Christus erschaffen hat, das in seiner Weise vollkommen war. Das heißt dann, Vers 13, du wandeltest in Eden oder du wurdest in Eden im Garten Gottes mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Andere Übersetzungen haben hier, du wandeltest in Eden im Garten Gottes. Aber das ist jetzt der Garten im Himmel. Das ist jetzt nicht der Garten hier auf Erden, den gab es noch gar nicht. Ezekiel schreibt hier über diesen Luzifer, diesen Morgenstern, der war im Garten Eden im Himmel. Er wird mit allerlei Edelsteinen geschmückt und dann werden so einige aufgeführt. An dem Tage, als du geschaffen wurdest, waren bei dir deine Tamburine und Flöten bereit. Vers 14. Das heißt hier, du bist wie ein Chirurg. Das ist eine schlechte Übersetzung. Deswegen sagte ich eben, nicht immer ist alles gut in der Lutherbibel 2009. Es sollte übersetzt werden, du bist ein gesalbter Cherub, der sich weit ausbreitet und beschützt oder auch der bedeckt. Und ich habe dich auf den heiligen Berge Gottes gesetzt, damit du unter den feurigen Steinen umhergingst. Du warst ohne Tadel, Vers 15, oder ein vollkommenes Wesen, wie es die Moffat-Bibel bringt, in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis Schuld an dir gefunden wurde. Vers 16. Denn dein Inneres wurde mit Gewalt erfüllt durch die Menge deiner Handelsbeziehungen und du hast dich versündigt und darum will ich dich, heißt es hier, von dem Berge Gottes verstoßen, besser, darum habe ich dich von dem Berge Gottes verstoßen und will dich schützenden Cherub oder dich bedeckenden Cherub aus den feurigen Steinen vertreiben. Wir sehen hier Folgendes. Luzifer war im Himmel, in dem himmlischen Eden. Er war ein bedeckender Cherub. Wir finden später, zur Zeit von Mose, dass zwei Cherubim den Gnadenthron bedeckt haben mit ihren Flügeln. Und Luzifer mag einer von diesen beiden Cherubim gewesen sein, bevor er dann, weil er sündigte, ersetzt wurde. Oder er war einer von mehreren Cherubim, die sehr nahe zu Gott waren im Himmel, die nahe seinem Throne waren. Wir wissen in jedem Falle, dass Luzifer im Himmel zu einem Herrscher über die Erde ausgebildet wurde. Und er hatte als ein Cherub eine hohe Position. Das heißt, er wandelte inmitten der feurigen Steine eine Beziehung auf Engel, die er dann letztendlich beherrschen sollte. Und so hat dann Gott den Luzifer und ungefähr ein Drittel aller erschaffenen Engel auf die Erde gesetzt. Eine schöne Erde. Die wurde auch von Jesus Christus geschaffen. Die Engel waren so begeistert über diese Erde, dass sie vor Freude Gott lobten. Und zunächst haben Luzifer und seine Engel diese Erde auf richtige Weise regiert. Wir wissen nicht, wie lange das geschehen ist. Aber letztendlich kam es dazu, dass sie sich versündigten. Nun, zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Menschen. Aber es gab viele Tiere. Tiere, von denen wir alle schon gehört haben. Auch Dinosaurier. Aber die waren ursprünglich alle zahm und friedlich. Aber etwas geschah. Sünde kam in die Welt. Und zwar jetzt auf die Erde. Luzifer wurde stolz. Er war nicht mehr mit dem zufrieden, dass er nur die Erde beherrschen sollte. Er wollte mehr. Und so hat er an seinen Engeln gearbeitet. Wir wissen nicht, wie viele Jahre, es kann sehr, sehr lange gedauert haben, bis auch sie unglücklich wurden, eifersüchtig, unzufrieden mit dem, was ihnen angeboten worden war. Und einige der Tiere wurden dann auch sehr aggressiv, sehr feindlich gesinnt, weil sie mehr und mehr die Natur von Satan in sich aufnahmen. Und so wurden auch die Engel mehr und mehr böse. Und sie werden heute als Dämonen beschrieben. Langsam, aber sicher wurde Luzifer zu Satan. Und seine Engel wurden zu Dämonen. Und dann geschah es, dass sie versuchen würden, Gott von seinem Thron zu stürzen. Sie versuchten jetzt von der Erde in den Himmel aufzusteigen, in den dritten Himmel, wo Gott lebt, um ihn von seinem Thron zu stürzen, um diesen Thron selbst zu übernehmen. Sie verloren natürlich. Sie wurden zurück auf die Erde geworfen. Und sie wurden dazu dann auch letztendlich benutzt, um andere zu verführen, wie wir gleich sehen werden. Aber als dieser Sturz auf die Erde erfolgte, dieser Kampf, da wurde die Erde dunkel, finster, wüst und leer. Und alle Tiere auf der Erde starben. Kein Lebewesen, kein physisches Lebewesen überlebte dies. Wir wissen dies, dass die Erde wüst und leer wurde, weil nämlich Gott dann die Erde erneuerte, die Erdoberfläche. Aber zunächst schauen wir uns Jesaja Kapitel 14 an, die dies näher beschreibt. Jesaja 14, die Verse 12 bis 15. Jesaja 14, Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen? Eine sehr wichtige Bemerkung im Hinblick auf Luzifer, auf Satan. Er ist vom Himmel gefallen. Wir sprechen heute oft von dem Fall des Menschen. Davon sagt die Bibel nichts. Der gefallen ist Satan, der Teufel, der Luzifer. Wie bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern? Wie bist du zur Erde geschmettert, der du die Völker schlugst? Vers 13. Du hast in deinem Herzen gesagt, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, die anderen Engel. Ich will mich auf den Berg der Versammlung im äußersten Norden setzen. Also es gibt einen Berg der Versammlung im Himmel. Es gibt einen Thron im Himmel, natürlich, auf dem Gott sitzt. Vers 14. Ich will über die hohen Wolken fahren. Und das heißt hier, wie der Allerhöchste sein. Man kann auch übersetzen, und ich will der Allerhöchste sein. Ich bin mit anderen Worten, ich will alles übernehmen, was Gott hat. Ich will über die hohen Wolken fahren, ich will wie der Allerhöchste sein. Ja, hinab ins Totenreich, Sheol, den Ort des Schweigens, stürzt du zur tiefsten Grube. Wir finden auch eine Parallelstelle wiederum in Hesekiel 28, die Verse 15 bis 16. Hesekiel 28, Vers 15. Ich habe eine Frage an Sie, die das hier organisieren. Wer hat die Fliege hier reingelassen? Die stört mich schon die ganze Zeit. Was soll ich dazu sagen? Hesekiel 28, Vers 15 kann ich dazu sagen. Denn hier steht Folgendes. Das hatten wir eben schon gelesen. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis Schuld an dir gefunden wurde. Dein Inneres wurde mit Gewalt erfüllt durch die Menge deiner Handelsbeziehungen. Du hast dich versündigt und darum habe ich dich von dem Berge Gottes verstoßen. Hier sehen wir den Aufstand Luzifers gegen Gott und wie er dann letztendlich verstoßen wurde, hinabgeworfen wurde auf die Erde. Nun, diese Rebellion durch Satan und seine Dämonen, der Versuch, Gott von seinem Thron zu stürzen, der Versuch, wie Gott zu sein oder Gott zu sein, der wird auch in Offenbarung Kapitel 12 beschrieben. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir die Verse 3 und 4. Wir werden später noch sehen, dass es Menschen geben wird, die von sich vorgeben werden, Gott zu sein. Und viele werden ihnen folgen. Offenbarung 12, die Verse 3 bis 4. Es geschah ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuriger, roter Drache, der hatte 7 Köpfe, 10 Hörner, auf seinen Köpfen 7 Diademe, und sein Schwanz zog ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Vers 4. Ein Drittel der Sterne, die werden nachher in Vers 9 mit Engel identifiziert. Jesus Christus würde später sagen, Sie können das in Lukas Kapitel 10 und Vers 18 nachlesen, ich sah Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Ich sah Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Es ist Satan, der gefallen ist, der vom Himmel gefallen ist. Natürlich sah Christus dies, weil Christus war ja da, der existierte ja, der hatte ja den Luzifer ursprünglich erschaffen. Er war also da, als diese Rebellion stattfand, als die Dämonen, Satan versuchten, Gottes dritten Himmel einzunehmen und wie sie dann hinuntergeworfen wurden vom Himmel auf die Erde. Und so würde später Judas, einer der Halbbrüder von Jesus Christus, uns Folgendes sagen in Vers 6, Kapitel 1. Es gibt ja nur ein Kapitel von Judas und in Vers 6. Da heißt es auch, die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre eigene Wohnung verließen, die Wohnung hier auf Erden. Die haben sie verlassen, um in den Himmel aufzusteigen. Die hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis festgehalten. Nun, diese ewigen Bande sind zurzeit noch symbolisch. Sie sind Bande, die nicht ihre Bewegungsfreiheit beeinträchtigen, sondern die ihre eigene Gesinnung in Gefangenschaft halten. Sie leben heute in Dunkelheit, diese ewigen Bande der Finsternis. Sie sind Wesen, die in den meisten Fällen zumindest nicht mehr willens sind, sich zu ändern. Sie haben eine unglückliche Gesinnung voller Rebellion. Sie sind noch nicht gefangen, wie ich sagte. Sie laufen ja mit Christus oder vielmehr mit Satan, wie es heißt, auf dieser Erde herum. Satan läuft herum wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wen er verschlingen kann. Und zumindest bis vor kurzem noch hatten sie auch noch Zutritt zu Gott im Himmel. So lesen wir in 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 4. 2. Petrus 2 und Vers 4. Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle verstoßen und übergeben, damit sie bis zum Gericht aufbewahrt werden. Ihr Gericht wird noch kommen. Hölle hier, eine Übersetzung des Wortes Tartarus im Griechischen, bezeichnet mehr eine Kondition, einen Zustand als einen Ort. Wir glauben nicht, dass es eine Hölle gibt, in der Menschen gequält werden im Feuer, oder dass die Hölle der Wohnort der Engel ist, der Dämonen, das keineswegs. Die Dämonen leben heute nach wie vor auf dieser Erde. Und so lesen wir, dass Gott durch Jesus Christus die Erdoberfläche erneuert hat. Und dann wurden neue Tiere und Pflanzen erschaffen und dann wurde der Mensch erschaffen. Und er wurde in einen Garten gesetzt, diesen Garten Eden, ein Abbild des himmlischen Gartens. Und so wurden sie in diesen Garten gesetzt, um ihn zu bewahren. Und wie ich sagte, ein Abbild des himmlischen Gartens, von dem wir eben schon gelesen haben. Und dann hat Gott Adam und Eva gesagt, dass sie von allen Bäumen in diesem Garten essen könnten. Das würde auch den Baum des Lebens mit beinhalten. Und dieser Baum des Lebens, der war symbolisch für den Heiligen Geist. Aber sie waren nicht gestattet, es wurde ihnen nicht erlaubt, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Dieser Baum war symbolisch für die Entscheidungskraft oder die Entscheidung von einer Person, selbst für sich zu bestimmen, was richtig und falsch, was gut und böse ist. Und zwar würden sie es tun ohne Gott, indem sie abgeschnitten sein würden von Gott. Und Gott sagte, das sollt ihr nicht tun. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr von mir abgeschnitten sein. Dann werdet ihr für euch selbst entscheiden, was gut und was richtig und was falsch und was böse ist. Aber ihr würdet es nicht tun im Hinblick auf das, was ich euch sage. Und so haben wir heute die Situation, dass der Mensch böse gut nennt und gut böse. Denn Adam und Eva haben ja, wie wir wissen, dem nicht gehorcht. Aber bevor Gott ihnen dies alles gestattete, was sie tun und was sie nicht tun könnten, hat er ihnen noch weitaus mehr erzählt. Er hat eine ganze Zeit, ich nehme an den gesamten Sabbat hindurch, benutzt, um sie über den göttlichen Weg zu belehren, was Sünde ist, was Gerechtigkeit ist, warum wir Gott gehorchen sollen. Und er hat sie auch gewarnt. Er hat sie vor Satan, dem Teufel, gewarnt. Er wusste ja, dass Satan kommen würde, um sie zu versuchen. Er hat sie gewarnt, er hat gesagt, passt auf, der Tag wird kommen, der Zeitpunkt wird kommen, wo ihr versucht werden würdet von einem anderen Wesen. Folgt diesem Wesen nicht. Aber am nächsten Tag möglicherweise, das wäre der Sonntag, das wäre der Tag von Satan, dem Teufel, der heute fälschlicherweise vielfach mit dem Tag des Herrn beschrieben wird, aber es ist natürlich nicht der Tag Gottes, es ist der Sabbat. Also am nächsten Tag, nehmen wir an, da kam Satan zu Eva und hat die Eva befragt und hat gesagt, ja, sollte Gott wirklich das und das gesagt haben? Das kann ja gar nicht sein. Er hat euch ja nicht unbedingt alles richtig erzählt. Und Eva hat ihm geglaubt und hat sich verführen lassen. Und hat von der Frucht des Baumes, des Guten und Bösen, gegessen. Nun, Adam wurde nicht verführt, wie wir lesen. Aber er hat seiner Frau gehorcht. Seine Frau kam und gab ihm von der Frucht und er aß auch. Obwohl er eigentlich es besser wusste. Und so wurde von jetzt ab diese Welt durch Satan, den Teufel, beherrscht. Das war der Zeitpunkt, wo diese Welt in Existenz geriet, sozusagen. Und Satan hat dann weiterhin auf seinem Thron hier auf Erden gesessen, so ungefähr für 6000 Jahre. Und Gott hat bestimmt, dass der Mensch keinen Zutritt mehr haben würde zu dem Baum des Lebens, dem Heiligen Geist. Es würden nur wenige sein, die diesen Zutritt haben würden, jene, die von vornherein vorherbestimmt wurden, zu dem Zeitpunkt, vielleicht sogar vorher schon, dass sie in dieser Zeit berufen werden würden, um Zutritt erlangen zu können zu dem Geist Gottes. Ansonsten hat die Menschheit nach wie vor und weiterhin von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen. Und wir haben das Resultat vor uns, warum die Welt so ist, wie sie ist. Das nächste Mal, wo wir in der Bibel direkt von Satan zu hören bekommen, ist im Buch Hiob. Wir lesen, dass sich Gottes Engel vor Gott versammelten und dass auch der Satan unter ihnen war. Zu dem Zeitpunkt hatte offensichtlich Satan noch Zutritt zu Gott. Und Gott hat dann den Satan auf Hiob gebracht und gesagt, ja, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet, wie er lebt. Und was war Satans Antwort? Naja, der lebt ja deshalb nur gerecht, weil du ihn physisch gesegnet hast. Aber nimm das alles mal weg von ihm, dann wird er dir ins Angesicht fluchen. Und so erlaubte Gott dann dem Satan, Hiob zu versuchen, Hiob auf die Probe zu stellen, und zwar in einer Weise, wie es nur sehr, sehr wenig im Laufe der Menschheitsgeschichte geschehen ist. Ihm wurden alle seine Besitztümer genommen, seine Kinder wurden getötet, seine Gesundheit wurde stark beeinträchtigt. Aber wir lesen, dass Hiob nicht Gott ins Angesicht fluchte. Und er hat nicht so gehandelt, wie Adam und Eva gehandelt haben. Er hat sich nicht vor Gott versteckt. Er wusste nicht, warum er gelitten hat. Er verstand das nicht. Er wusste, er hatte ja nicht in der Weise gesündigt, wie seine Freunde es ihm mitteilen wollten. Er verstand nicht, warum dies alles ihm widerfuhr. Was er nicht sah, war seine Selbstgerechtigkeit und sein Glaube, dass er sogar mehr noch verstand als Gott, dass er gerechter war als Gott. Das war etwas, was er lernen, was er eben erkennen musste. Aber er wusste durch seine ganze Prüfung hindurch ja nichts von dem Gespräch zwischen Gott und Satan und dem, was zwischen den beiden da diskutiert worden war. Aber schließlich hat dann Hiob schon erkannt, wer er war, was er war. Und als er bereute, wie es heißt in Sack und Asche, da hieß es, dass er von Gott mehr gesegnet wurde, als er zuvor gesegnet worden war. Mit anderen Worten, er hat den Sieg davon getragen, wohingegen Satan auf miserable Weise versagte. Chronologisch gesehen finden wir, dass Satan und seine Dämonen einen weiteren Einzug hielten in das Leben der Menschen, und zwar zur Zeit des Mose. Wir lesen über viele Wunder, die Gott bewirkt hat im Land Ägyptens, und zwar durch Mose und Aaron. Aber wir lesen auch, dass diese Magier, diese Zauberer, die konnten einige dieser Wunder nachvollziehen. Sie taten es aufgrund der Kraft, der Einflussnahme von Satan, dem Teufel und seiner Dämonen. Schauen wir uns einmal 2. Mose an, Kapitel 7. Und das sollte uns auch etwas sagen über diese Zauberer heute, diese Magier, auch die Hexen. Es gibt ja heute mehr und mehr wieder Leute, die an Hexen sich wenden, an Magier sich wenden, um die Zukunft zu erkennen und so weiter und so fort. Wir sollten verstehen, wo die ihre Kraft herbekommen, wenn sie wirklich eine solche Kraft haben. In 2. Mose, Kapitel 7, da lesen wir die Verse 11 und 12. 2. Mose 7, Vers 11. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberer. Und auch sie, die ägyptischen Zauberer, taten das Gleiche mit ihren Zauberkünsten. Jeder von ihnen warf seinen Stab hin, und da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Schauen Sie, der Stab von Aaron wurde zu einer Schlange. Aber diese Stäbe von den Zauberern, die wurden auch zu Schlangen, buchstäblich. Nur dass eben dann der Stab von Aaron sie verschlang. Das konnten also Satan und seine Dämonen durch diese Zauberer bewirken. Lesen wir ein weiteres Beispiel in 2. Mose 7, die Verse 11 und 12, das haben wir gerade gelesen, dann lesen wir 2. Mose 7, Vers 22. 2. Mose 7 und Vers 22. Jetzt wurde der Strom in Blut verwandelt, Vers 22. Und die ägyptischen Zauberer taten das Gleiche mit ihren Zauberkünsten. Und so wurde das Herz des Pharao verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Auch sie waren in der Lage, Wasser zu Blut zu verwandeln, in einem gewissen Grade. Wir lesen auch in 2. Mose Kapitel 8 und Vers 3. Jetzt kamen Frösche über ganz Ägypten. Kapitel 8 und Vers 3. Und da taten die Zauberer das Gleiche mit ihren Zauberkünsten und ließen auch Frösche über Ägypten kommen. Also auch diese Macht, die hatten sie. Aber dann konnten sie nicht mehr weiter etwas tun. Wir lesen in 2. Mose 8 und Vers 7. Da heißt es zunächst einmal, dass Gott sagt, die Frösche sollen von dir und deinem Haus und so weiter genommen werden und sie sollen nur noch im Nil bleiben. Aber dann heißt es in Kapitel 8, die Verse 12 bis 14, und der Herr sagte zu Mose, sage Aaron, stecke deinen Stab aus und schlage in den Staub der Erde, sodass er zu Stechmücken wird in ganz Ägypten. Und sie taten so und Aaron streckte seine Hand aus mit dem Stab und schlug in den Staub der Erde. Und es kamen Mücken über die Menschen und über das Vieh, aller Staub der Erde wurde zu Mücken in ganz Ägypten. Die Zauberer taten das Gleiche mit ihren Zauberkünsten, also die streckten auch ihre Stäbe aus, um Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Da war ihre Grenze erreicht, sie konnten das nicht mehr weiter tun. Mit anderen Worten, Gott ließ es nicht mehr zu, dass die Dämonen eine solche Kraft dann ausüben würden. Nun, wo hier von Zauberkünsten die Rede ist, ist es das englische Wort Enchantments. Und das bedeutet so viel wie Beschwörungen. Wir sehen also, dass sie offensichtlich jemanden beschworen, um diese Dinge tun zu können. Wen haben sie wohl insoweit angeredet? Offensichtlich, es ist klar. Sie haben mit den Dämonen Kontakt gehabt, mit Satan, und in dieser Weise diese Wunder in Anführungszeichen zu vollbringen. Wir lesen sogar, dass sie selbst Geschwüre an ihrem Körper erhielten. In Kapitel 9, die Verse 8 bis 11, 2. Mose 9, Vers 8. Da sagte der Herr zu Mose und Aaron, nehmt eure Hände voll Ruß aus dem Ofen. Und Mose streute ihn vor dem Pharao zum Himmel, sodass er über ganz Ägypten zu Staub wird und an den Menschen und am Vieh in ganz Ägypten böse Geschwüre aufbrechen. Und sie nahmen Ruß aus dem Ofen und traten vor den Pharao und Mose streute ihn zum Himmel. Und da wurde er zu bösen Geschwüren, die an den Menschen und am Vieh aufbrachen. Vers 11, sodass die Zauberer wegen der bösen Geschwüre nicht vor Mose stehen konnten, denn an den Zauberern waren ebenso böse Geschwüre wie an allen Ägyptern. Also nicht nur konnten sie die Wunder nicht mehr vollbringen, die Mose durch Gottes Wirken vollbrachte, sie waren selbst jetzt Leidtragende geworden von dem, was Gott tat. Da wurde es allmählich klar, dass sie nicht mehr die gleiche Macht hatten, den gleichen Einfluss wie natürlich Gott. Aber interessant ist schon, dass Gott die Dämonen gebrauchte, um gegen die Magier, diese Zauberer, vorzugehen. Wir lesen das in Psalm 78 und Vers 49. Psalm 78 und Vers 49. Hier wird die Geschichte von Ägypten nachvollzogen und das heißt hier in Vers 49, als er, Gott, die Glut seines Zornes unter sie sandte, Grimm, Unmut und Bedrängnis, eine Schar von Engeln des Unglücks. Aber die Authorized Version übersetzt richtiger, eine Schar von bösen Engeln. Also hier hat Gott Dämonen benutzt sogar, um seinen Plan zu erfüllen. Wir lesen das häufig in der Bibel. Dämonen machen ihre Entscheidung und Gott lässt es zu, dass sie es tun, wenn es seinem Plan entspricht. Wir werden nachher auf ein weiteres Beispiel noch eingehen. Nun, in der Wüste Man meint immer, die Israeliten haben in der Wüste Gott gehorcht, die haben in der Wüste Gott gedient, Gott angebetet, keineswegs. Lesen wir 5. Mose, Kapitel 32. 5. Mose 32 und Vers 17. Hier sagt uns Gott, wen sie angebetet haben. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihren Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Und es hat sich nichts geändert heute, meinen die Menschen, auch die sogenannten Namenschristen. Sie beten Gott an. Und wen sie in Wirklichkeit anbeten, ist keineswegs Gott. Das ist der Gott dieser Welt. Warum wird wohl Satan der Gott dieser Welt genannt? Nun, weil die Welt ihn eben anbetet, ohne es vielfach zu wissen. Manchmal wissen sie es sogar. Die nächste Episode, die sich spezifisch auf das Wirken von Satan und seinen Dämonen bezieht, geschieht natürlich unter König Saul. Wir wissen, König Saul verlor den Heiligen Geist, den er von Gott erhalten hatte, und dann kam ein Dämon von Gott, mit anderen Worten, Gott erlaubte es wiederum, den Saul zu plagen. Und schließlich ging er sogar zur Hexe, um sich die Zukunft deuten zu lassen, und wurde deshalb von Gott bestraft und starb in der darauffolgenden Schlacht. Wir wissen aber auch, dass Satan den David versucht hat. Und auch da hat David versagt und hat natürlich dann bitter bereut. Wir lesen dies in 1. Chronik, Kapitel 21, und in Vers 1. 1. Chronik 21 und Vers 1. Und der Satan stand gegen Israel auf und reizte David, Israel zählen zu lassen. Nun, wir wissen nicht unbedingt, warum er dies tat, warum Israel oder vielmehr David Israel zählte. Wir nehmen an, er tat es, um zu sehen, wie stark seine Armee war, sodass er entweder sich verteidigen konnte, wenn er angegriffen würde, oder aber, dass er sogar einen Krieg gegen andere beginnen wollte. In jedem Falle kam das von Satan. Satan ist ja auch derjenige, der den Krieg überhaupt erst in die Welt gebracht hat. Und dann hat allerdings David erkannt, wie schlimm es war. Er wurde ja auch von den Propheten dazu animiert, dies zu erkennen. Und dann kamen schlimme Plagen auf. Wir sehen auch an diesem Beispiel, wie einfach es sein kann, wie leicht es sein kann, dass uns Satan verführt. Wenn er den David verführen konnte, dann kann er sicherlich uns auch verführen, wenn wir nicht aufpassen. Nun, er wird in indirekter Weise, Satan das ist, in 2. Samuel Kapitel 19 angesprochen. Auch das ist interessant, weil es sich in weiteren Stellen, die wir lesen werden, widerspiegelt. 2. Samuel Kapitel 19 und in Vers 23. David aber sagte, er sprach jetzt zu den Söhnen der Zeruja. David aber sagte, was habe ich mit euch zu schaffen, ihr Söhne der Zeruja, dass ihr mir heute zum Satan werden wollt? Sollte heute jemand sterben in Israel? Weiß ich denn nicht, dass ich heute König über Israel geworden bin? Weil die hatten ihm gesagt, ja, der soll so gewisse Menschen umbringen, die sich gegen ihn gestellt hatten. Und er sagte, ihr werdet mir zum Satan. Ihr werdet hier von Satan beeinflusst, diese Dinge zu sagen. Und da weigerte er sich, dem zu gehorchen. Eine weitere Stelle, die sich jetzt chronologisch anschließt, findet sich in 2. Chronik, Kapitel 18. Eine Stelle, auf die ich irgendwie eben schon hingedeutet habe. 2. Chronik, Kapitel 18. Es geht hier darum, dass Gott entscheiden wollte, wie Ahab, dieser schlimme, schreckliche, böse König Ahab, umkommen würde. Wir lesen, dass in Vers 18 von 2. Chronik 18 Folgendes geschehen war. Und hier ist ein Prophet, der dies in der Vision gesehen hatte. Er aber sagte, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sagte, wer will Ahab, den König Israels, überreden, dass er hinaufzieht und fällt zu Ramat in Gilead? Wir hatten ja etwas Ähnliches gelesen mit Hiob, wo auch die Engel sich versammelt hatten vor Gott und da war Satan unter ihnen. Und jetzt heißt es hier, und als dieser sagte dies und jener sagte das, da kam ein Geist hervor, Vers 20, der trat vor den Herrn und sagte, ich will ihn überreden. Und der Herr sagte zu ihm, womit? Vers 21. Und er sagte, ich will ausfahren und ein falscher Geist sein im Munde aller seiner Propheten. Und Gott sagte, du wirst ihn überreden und wirst es ausrichten, fahre hin und tue es. Und mit anderen Worten, der Geist, der hatte das vor, er hatte sich dazu entschieden, es zu tun. Und Gott sagte, okay, dann mach's. Dann mach's auch hier. Man könnte sagen, bediente sich Gott eines Dämon, denn es war jetzt hier ein Dämon. Kein Engel würde zu einem lügnerischen Engel werden. Kein Engel würde auftreten und andere belügen wollen. Aber ein lügnerischer Geist würde es natürlich tun. Und so lesen wir in Vers 22, nun siehe, der Herr hat einen falschen Geist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben und der Herr hat Böses gegen dich geredet. Mit anderen Worten, Gott hat diesem Dämon erlaubt, seinen Plan, Gottes Plan auszuführen, damit Ahab sterben würde. Wir kommen zum Buch Daniel, ein Buch, das viel uns zu sagen hat über Visionen. Visionen, die Daniel erhielt während der Herrschaft des Syros. Und zwar ging es um mächtige Dämonen, die die Königreiche von Persien und Griechenland beherrschten. Persien, das heutige Iran. Sie waren so mächtig, dass Gottes heilige Engel, Michael und Gabriel, zusammen gegen, in diesem Fall, einen sehr starken Dämon kämpfen mussten. Alleine hätten sie ihn nicht überwinden können. Wir lesen dies in Daniel Kapitel 10. Daniel Kapitel 10. Wir sollten diese Stellen uns vergegenwärtigen, um zu sehen, wie mächtig und wie kraftvoll Satan und seine Dämonen sind. Und da sollten wir auch erkennen, wie sehr leicht wir uns von ihnen verführen lassen können, wenn wir nicht aufpassen. Daniel 10, die Verse 12 bis 13. Und er sagte zu mir, dieser Engel, aller Wahrscheinlichkeit nach Gabriel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du vom Herrn Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigtest, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin wegen deiner Worte gekommen. Aber der Engelfürst des Königreichs in Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Also für 21 Tage haben die gekämpft. Und dieser Engelfürst des Perserreiches hier, dieser Dämon, der war in der Lage, den Gabriel für 21 Tage lang festzuhalten, sodass der nicht zu Daniel kommen konnte, um ihm die Antwort seines Gebetes zu bringen. Wenn wir uns manchmal fragen, warum Gott nicht vielleicht sofort antwortet, könnten wir hier eine mögliche Erklärung finden. Und es heißt hier, und siehe, Michael, Vers 13, Michael, einer der höchsten Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und da blieb ich dort bei den Königen in Persien. Besser, denn ich war allein dort bei den Königen in Persien. Also Michael kam, um hier diesem Gabriel zu helfen. Wir lesen weiter in Vers 20. Und er sagte, weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Engelfürsten über Persien kämpfen. Aber wenn ich wegziehe, sehe, so wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Ein weiterer Dämon, der über Griechenland herrschte. Wie auch heute Dämonen über die Reiche dieser Welt herrschen. Über alle Reiche dieser Welt. Die Dämonen sind die Herrscher dieser Welt. Und wir lesen in Vers 21. Doch will ich dir mitteilen, was geschrieben ist, was gewiss geschehen wird. Und es ist keiner, der mir gegen jene hilft, als nur euer Engelfürst Michael. Kapitel 11, Vers 1. Denn ich stand ihm auch bei, im ersten Jahr des Darius, des Medes, um ihm zu helfen und ihm zu stärken. Wir sehen also wiederum, wie mächtig diese Dämonen sind. Und wir sollten uns dann auch nicht verwundern, warum die Regierungen dieser Welt Entscheidungen treffen, die absolut mit Gott nichts zu tun haben. Wer beeinflusst die wohl, solche Entscheidungen zu treffen? Es bedarf also jetzt einer gemeinsamen Anstrengung von Michael und Gabriel, um hier diesem Dämon begegnen zu können. Eine weitere Stelle finden wir, wo Satan klar und deutlich erwähnt wird, im Buch Sacharja. Sacharja Kapitel 3 und die Verse 1 bis 4. Sacharja Kapitel 3 und Vers 1. Und mir wurde der Hohepriester Josua gezeigt, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und wir lesen auch, dass Satan uns Tag und Nacht im Himmel verklagt. Und wir lesen aber auch, wie wir Satan überwinden können. Vers 2. Und der Herr sagte zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Auch hier wiederum eine Andeutung, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Der Herr sagt zum Herrn oder zum Satan, der Herr schelte dich. Der eine Herr zieht sich auf den anderen Herrn. Beides Jahwe im Hebräischen, aber zwei Personen innerhalb der Gottfamilie. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dies nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Und Josua hatte schmutzige Kleider an und stand vor dem Engel, Vers 4. Und er antwortete denen, die vor ihm standen, nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Und er sagte zu ihm, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und kleide dich mit Festgewändern. In unserer Broschüre über das Buch Sacharja gehen wir näher auf diese Stelle ein. Mir geht es heute nur darum zu zeigen, dass hier wiederum Satan derjenige war, der jetzt den Josua verklagte, aber keinerlei Erfolg hatte, weil dem Josua die Sünde vergeben worden war. Wenn wir jetzt uns an das Neue Testament wenden, dann finden wir dort natürlich unglaubliche, außergewöhnliche dämonische Aktivitäten zur Zeit von Jesus Christus, als er hier auf Erden war, und zwar mehr als je zuvor und auch mehr als es jemals dann der Fall war, bis hin zur Endzeit, auf die wir noch kommen, zu kommen sprechen werden. Aber Satan und seine Dämonen haben versucht, alles zu tun, was nur möglich war, um Christus zu sabotieren, das Werk Gottes zu sabotieren und um Christus zu töten. Und nicht nur an einmaliger Weise, an die wir vielleicht denken werden, sondern es geschah vorher bereits auch schon. Offenbarung Kapitel 12. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 4. Das hatten wir eben gelesen, den Anfang. Sein Schwanz zog ein Drittel der Sterne des Himmels weg und warf sie auf die Erde. Jetzt weiter. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Das geschah zur Zeit, als Jesus Christus geboren wurde, als dann der Kindermord geschah, als Herodes versuchte, Christus umzubringen. Das war damals schon aufgrund von Satan dem Teufel versucht worden. Natürlich, die Weisen aus dem Morgenlande wurden gewarnt und es wurden natürlich auch dann, gingen Visionen an Josef wegzuziehen zunächst einmal, bis dann Herodes gestorben war. Also das war der erste Punkt. Satan versuchte, Satan oder vielmehr Christus zu töten, in diesem Falle durch den Herodes. Und dann wissen wir, dass natürlich Satan versuchte später, Christus auf geistliche Weise umzubringen. Während der Situation von den 40 Tagen und 40 Nächten in der Wüste, der Versuchung. Aber Christus hat natürlich den Satan insoweit auch geistlich besiegt. Aber das war nicht das einzige Mal, wo Satan das versuchte. Wir lesen, dass Satan von ihm wich bis zu einer geeigneten Zeit, wo er wieder versuchen würde, Christus zu versuchen. Und er hat das öfters versucht und öfters getan. Wir lesen zum Beispiel, als diese Versuchung in der Wüste stattfand, dass Christus ihm sagte, Satan, weiche von mir oder gehe hinter mich. Die gleichen Worte hat Christus später dem Petrus gegenüber zum Ausdruck gebracht. Als Petrus gesagt hatte, oh, das geschieht ja aber besser nicht, dass du also jetzt hier gekreuzigt wirst, dass du getötet wirst. Und dann hat Christus sich umgewandt, hat Petrus angeblickt und hat gesagt, weiche von mir, Satan. Denn du begehrst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Aber in diesem Augenblick war Petrus von Satan motiviert worden, ohne das zu wissen. Insoweit hier eine Versuchung für Christus zu erzeugen. Und dann wissen wir natürlich, dass Satan den Judas besessen hat, um Christus zu verraten. Wir wissen, dass Christus auf illegale Weise verhaftet wurde, auf illegale Weise ein Gerichtsverfahren hatte, wenn man das überhaupt so nennen kann. Er wurde eigentlich juristisch gesehen umgebracht, getötet. Er wurde auf illegale Weise gefoltert. Er wurde auf illegale Weise ermordet. Unter allen denen, die von Satan beeinflusst worden waren. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Das hat Christus auch klar und deutlich gesagt. In Lukas, Kapitel 22 und Vers 53. Lukas 22 und Vers 53. Da sagt Christus zu seinen Häschern, die gekommen waren, ihn da jetzt zusammen, also zu verhaften und dann zusammen mit den anderen zum Hohenpriester zu bringen. Vers 53. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis. Als Judas wegging, bei dem letzten Mal, was sie zusammen nahmen, da heißt es, und Judas ging fort und es war Nacht. Warum wird das so betont? Weil jetzt war es die Macht der Finsternis, die in der Nacht herrscht, sozusagen. Und wir finden dann später natürlich auch wiederum, wie Satan erste Mitglieder der Kirche beeinflusst hat. Wir können uns an dieses Ehepaar erinnern. Ich möchte das kurz aufschlagen in Apostelgeschichte, Kapitel 5. Und in Vers 3. Apostelgeschichte 5 und Vers 3. Es geht um das Ehepaar, ein Mann mit dem Namen Ananias und die Frau Sapphira. Die haben ihr Gut verkauft, die hatten das nicht zu tun brauchen. Es war keine Bedingung, die haben es freiwillig getan. Haben dann aber so getan, als ob sie alles Geld, was sie für das Gut erhalten hatten, den Aposteln zu Füßen legten. Warum haben sie das getan? Nun, die wollten irgendwie jetzt Ruhm erhalten, der ihnen nicht zustand, Ansehen, Gewinn in der Kirche. Vielleicht hatte der Ananias gedacht, auf die Weise kann ich vielleicht Prediger werden, vielleicht kann ich auch ein Apostel werden, wie auch immer die Motivation gewesen sein mag. Auf alle Fälle lesen wir in Apostelgeschichte 5 und Vers 3. Aber Petrus sagte, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld des Ackers unterschlagen hast? Hättest du ihn nicht behalten, wäre er da nicht deiner geblieben? Und als er verkauft war, war es nicht auch in deiner Verfügung? Warum hast du dir denn diese Taten in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und dann später, und er starb dann auf der Stelle. Und später kam seine Frau, und sie wurde auch befragt, sagt, ja, das ist das ganze Geld. Und dann wurde sie ebenfalls, zunächst einmal starb sie, dann wurde dann ebenfalls zusammen mit Ananias begraben. Es war wiederum Satan, der das Herz dieser beiden Mitglieder der Kirche Gottes verführte, sodass sie dann diese Tat begingen, indem sie gegen Gott gelogen haben. Sie meinten vielleicht, sie lügen ja nur gegenüber Petrus. Und Petrus sagte, ja, ihr lügt nicht gegenüber mir, sondern gegenüber Gott. Also auch da aufpassen, wenn Mitglieder uns was erzählen, wenn wir in dieser Kapazität der Führerschaft in der Kirche sind, dass da nicht Lügen verbreitet werden. Denn die Lügen sind nicht gegen uns gerichtet, aber gegen Gott. Wir lesen auch, dass Satan den Paulus gehindert hat. In diesem Falle die Geschwister in Thessalonik zu besuchen. 1. Thessalonik Kapitel 2. 1. Thessalonik Kapitel 2 und Vers 18. 1. Er sagt, wir wollten in der Tat zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal und wiederholt. Aber Satan hat uns gehindert. Auch hier, wenn heute gewisse Dinge vielleicht stattfinden, auch in der Kirche, wo man sagt, ja, warum kann man jetzt nicht dieses tun oder jenes nicht tun? Nun sicherlich, Gott öffnet die Türen, Gott schließt die Türen. Aber wir sollten auch nicht übersehen, dass Satan auch eine Rolle spielen mag hier. Und Gott lässt es zu. Er lässt es zu, um uns zu prüfen, um zu sehen, wie viel Vertrauen wir in Gott haben. Wenn jemand ausgeschlossen werden muss aus der Kirche, aus ganz gewichtigen Gründen, im Falle von den Korinthern war es so, dass dieser Mann Ehebruch betrieb Es scheint zu sein mit seiner eigenen Mutter, möglicherweise mit seiner Schwiegermutter. Und Paulus war absolut erbost darüber, dass die das alles duldeten in Korinth, ohne da etwas dagegen zu tun. Und dann hat er Folgendes geschrieben, der Paulus in 1. Korinther Kapitel 5 und Vers 5. 1. Korinther 5 und Vers 5. Fangen wir in Vers 4 an, um den Zusammenhang zu sehen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid, mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Leibes, damit der Geist am Tage des Herrn Jesus gerettet wird. Mit anderen Worten, die Idee ist die, hoffentlich kommt diese Person zur Besinnung, sie wird wieder zurückgesandt in die Welt, aus der er gekommen war. Hoffentlich erkennt sie, wie schrecklich diese Welt ist, bereut, damit sie zurückkehren kann in die Kirche. Aber zunächst einmal ist er wiederum in der Gewalt Satans. Und wir finden das auch wiederum bestätigt in 1. Timotheus Kapitel 1. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 20. Er spricht hier von Menschen, die andere auf schreckliche Weise verführt haben durch ihre falschen Lehren. Vers 20, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. Auch hier wiederum mit der Hoffnung, dass die sich selbst erkennen und zur Reue finden und aufhören zu lästern, die wahren Lehren Gottes zu lästern. Zur Zeit des Apostels Johannes, da war er ja auf der Insel von Patmos, in der Verbannung. Da erhielt er verschiedene Visionen über die Endzeit. Und er sah unter anderem, dass das alte römische Reich sich 10-mal erneuern würde und 7-mal unter dem Einfluss einer katholischen Macht, wie wir wissen, einer religiösen Macht. Und er sah auch, dass der letztendliche Führer, der das Tier genannt wird in der Bibel, dass der zusammen mit diesem religiösen Führer, dem falschen Propheten, Hand in Hand arbeiten würde. Wir lesen Folgendes über diese Tiermacht und auch den endzeitlichen Führer in Offenbarung Kapitel 13 und in Vers 2. Offenbarung 13 und Vers 2. Und das Tier, das ich sah, das war wie ein Panther, seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Das bezieht sich auf das Römische Reich und seine Erneuerungen. Und der Drache, Satan der Teufel, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Satan steckt hinter dem Römischen Reich und den 10 Erneuerungen des Römischen Reiches und natürlich auch hinter denjenigen, die dieses Römische Reich angeführt haben. Aber es wird hier von dem Thron Satans gesprochen. Wir wissen, Satan hatte ja einen Thron hier auf Erden. Er wurde dann zu Satan, wurde dann derjenige, der gegen Gott rebellierte, aber er wurde zurückgestoßen auf diese Erde und sitzt nach wie vor auf seinem Thron. Und wir lesen dies auch in Offenbarung Kapitel 2 und in Vers 13. Offenbarung 2 und Vers 13. Da spricht hier Christus die Gemeinde von Pergamon an. Und er sagt in Vers 13, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Das heißt jetzt nicht, dass der Thron da noch sein muss, aber wir wissen, dass er hier auf Erden ist. Irgendwo befindet er sich, von diesem Thron aus herrscht Satan über die ganze Erde. Wir lesen aber auch von einer anderen Menschenmasse, sagen wir mal, einer anderen Organisation, die wird auch mit Satan in Verbindung gebracht. Und da lesen wir in Offenbarung Kapitel 2 und Vers 9 eine Ansprache an Smyrna. Ich kenne deine Werke, sagt Christus, und deine Bedrängnis und deine Armut, aber du bist reich, und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, und Christen werden ja auch, können ja ohne weiteres geistliche Juden sein, sondern sie sind die Synagoge des Satans. Und diese Synagoge des Satans, die wird erneut erwähnt in Offenbarung Kapitel 3 Und in Vers 9. Siehe, ich gebe diejenigen aus der Synagoge des Satans heraus. Es gibt eine Botschaft, jetzt eine Bemerkung hier für Philadelphia. Ich gebe diejenigen aus der Synagoge des Satans heraus, die sagen, sie seien Juden, aber es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Nun, wer ist diese Synagoge des Satans? Wer sind diese Juden, die sagen, sie seien Juden, aber es nicht sind? Also diese sogenannten Christen, die sagen, sie seien Christen, es aber nicht sind? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich persönlich denke, dass es sich auch auf die damalige Organisation mit dem Namen Weltweite Kirche Gottes beziehen kann. Es waren Menschen, die sogar im Leib Christi waren, zu einem gewissen Grade, und die dann zur Synagoge des Satans wurden und es nach wie vor heute sind. Warnungen, die wir in keinster Weise ignorieren sollten. Satan gibt auch dem falschen Propheten Mächte und Kraft, Wunder zu wirken, um die Menschen zu verführen, wie das damals auch die Zauberer zur Zeit von Mose getan haben. Wir lesen eine interessante Stelle in Offenbarung Kapitel 13. Und in Vers 13. Offenbarung 13 und Vers 13. Dieses zweite Tier, diese religiöse Macht. Und der falsche Prophet steht natürlich dieser Macht vor. Es tat große Zeichen. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde, Vers 14, wegen der Zeichen, die ihm gegeben sind. Nun, als damals Hiob geprüft wurde, da hieß es, das Feuer Gottes vom Himmel fiel auf die Erde. Die meinten, das sei Feuer Gottes gewesen. Es war kein Feuer Gottes, es war wiederum Satan damals, der das Feuer auf die Erde herabbrachte, um die Kinder von Hiob zu töten. Hier etwas Ähnliches. Auch wiederum wird es dieser falsche Prophet sein, der aufgrund der Kraft von Satan und seiner Dämonen diese Dinge tun kann. Und viele, die meisten Menschen werden verführt werden. Die meisten Menschen werden dem Tier und dem falschen Propheten folgen. Lesen wir diesen 2. Thessaloniker, Kapitel 2. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Kapitel 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn er, Christus, kommt nicht, ohne dass zuvor der Abfall gekommen und der Mensch der Sünde offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles überhebt, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wie damals Luzifer wie der Allmächtige sein wollte oder der Allmächtige sein wollte, wird hier ein Instrument von Luzifer, oder vielmehr jetzt Satan, dieser falsche Prophet, von sich vorgeben, Gott zu sein. Die gleiche Praxis wird wieder angewandt. Aber jetzt weiter in Vers 9. 2. Thessaloniker 2, Vers 9. Ihm, dessen Ankunft nach der Wirkung des Satans geschieht, also es geht wieder um diesen Mann der Sünde, den falschen Propheten, mit jeder Art von Kräften und Zeichen und Wundern der Lüge und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. Darum wird ihnen Gott kräftige Irrtümer senden, und vielmehr wird es zulassen, dass diese kräftigen Irrtümer kommen, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen fanden. Darum lässt es Gott zu. Dieser falsche Prophet, der wird viele, viele verführen, so auch dieses Tier, und die meisten werden ihnen folgen. Inklusive auch solche, die möglicherweise sogar in Gottes Kirche waren, ob sie jetzt bekehrt waren, steht auf einem anderen Blatt, aber die eine gewisse Zeit lang zumindest in Gottes Kirche waren, die dann zurückgekehrt sind in die Welt. Es geht ja hier um den Abfall. Den Abfall von der Wahrheit. Ich meine, es müssen zunächst einmal Menschen sein, die die Wahrheit gekannt haben, um dann von der Wahrheit abzufallen. Und während dieser Zeit, oder vielleicht ein wenig zuvor, da lesen wir über einen weiteren Versuch Satans, Gott von seinem Thron zu werfen. In Offenbarung Kapitel 12. Das ist eine Geschichte oder eine Erzählung, die sich auf die Endzeit bezieht. Offenbarung Kapitel 12, angefangen in Vers 7. Und es erhob sich ein Kampf im Himmel. Ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Aber sie siegten nicht. Und es gab keinen Platz mehr für sie im Himmel. Also vorher war scheinbar noch ein Platz vorhanden, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hatten sie keinen Zutritt mehr zu Gott. Der große Drache wurde hinausgeworfen. Die alte Schlange, der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Jetzt lesen wir Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Nochmal. Darum freut euch, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Eine Stelle, die ich hin und wieder vor kurzem einigen gegenüber erwähnt habe. Satan hat ohne Frage einen großen Zorn zur Zeit. Ich habe eigentlich selten erlebt, wie groß Satans Zorn zur Zeit ist. Er weiß, dass er noch wenig Zeit hat. Seine Zeit ist kurz bemessen. Und was wird er tun? Nachdem er hinabgeworfen wurde auf die Erde, vielleicht ist das bereits schon geschehen. Er wird jetzt versuchen, die Kirche Gottes zu zerstören. Aber Gott wird sie, zumindest einen Teil, an einen Ort bringen, den sogenannten Ort der Sicherheit. Wir lesen dies in Vers 14. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit erwähnt oder vielmehr ernährt würde, abseits vom Blickfeld der Schlange oder eben fern von der Schlange. Die kann jetzt nichts tun. Die kann jetzt denen, die am Ort der Sicherheit sind, die kann nichts gegen sie unternehmen. Sie werden geschützt. Aber andere werden nicht am Ort der Sicherheit sein. Und was wird Satan, die alte Schlange, dann tun? Vers 17. Und da wurde der Drache zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrer Nachkommenschaft, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Die Gottes Gebote halten, das heißt nicht unbedingt, dass sie sie auch anwenden. Sie haben sie, sie verstehen sie, aber sie wenden sie vielleicht nicht mit dem gleichen Eifer an, wie sie es hätten tun sollen. In jedem Falle sehen wir, wie Satan wieder dabei ist, die Kirche Gottes vernichten zu wollen. Das hat er immer schon getan. Und das wird er auch tun wollen, solange wie er die Möglichkeit dazu hat. Dies wird während der Zeit der großen Trübsal geschehen. Und so werden dann jetzt Dämonen dazu benutzt, Nationen zu beeinflussen, um gegen Christus zu kämpfen. Wir lesen dies in Offenbarung, Kapitel 16. Die Verse 12 bis 14. Offenbarung 16, die Verse 12 bis 14. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Euphratstrom und da vertrocknete sein Wasser, damit den Königen aus dem Osten der Weg bereitet würde. Wir sind die Könige aus dem Osten. Nun, das sind diejenigen, die im fernen Osten sind. Russland, China, Nordkorea, Indien, Pakistan, andere Länder. Und so lesen wir in Vers 13, und ich sah aus dem Mund oder dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun und zu den Königen der Erde und des ganzen Weltkreises ausgehen, um sie zum Krieg zu versammeln für jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Sie versammeln sich dort in Harmageddon, wie es so schön heißt, und ziehen dann nach Jerusalem, um gegen Christus zu kämpfen. Alles unter der Einflussnahme von Satan und seinen Dämonen. Wir erleben heute viel Diskussionen über die Wehrpflicht in Deutschland. Ich will nur eines sagen, wir wissen, dass Krieg Sünde ist. Wir wissen, dass Krieg eine Institution ist, die von Satan geschaffen wurde, die von Satan beeinflusst wurde, die von Satan gelenkt wird. Und wahre Christen können in keinster Weise Teil einer Armee werden, um Wehrdienst dort zu verrichten. Das ist das Endresultat. Sie werden alle sich zusammenfinden, die ganzen Armeen, um gegen Christus zu kämpfen. Aber in der Zwischenzeit sind die Menschen nicht willens zu bereuen. Sie sind nicht willens, ihre Anbetung von Dämonen aufzugeben. Offenbarung, Kapitel 9. die Verse 20 und 21. Offenbarung 9 und Vers 20. Und die übrigen Menschen, die von diesen Plagen nicht getötet wurden, die kehrten von den Werken ihrer Hände nicht um, indem sie den Dämonen und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen weiterhin anbeteten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Und sie kehrten auch nicht um von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht, ihren Diebstählen. Wenn wir uns fragen, warum Gott schreckliche Plagen auf diese Erde bringen wird, hier haben wir Teil der Antwort. Aber wenn Christus zurückkommt, dann wird er diese Armeen, die sich gegen ihn versammelt haben, vernichten. Und zwar übernatürlich, schnell. Und er wird das Tier und den falschen Propheten in einen Feuersee werfen, nicht den Feuersee, der erst im Zeitpunkt der dritten Auferstehung existieren wird, aber einen Vorläufer. Und alle diejenigen, die denen gefolgt sind, die werden natürlich auch ihre Strafe zahlen. Und dann wird er Satan und seine Dämonen in den Abgrund werfen. Und das wird jetzt ein buchstäbliches Gefängnis sein. Und sie werden dort für ungefähr 1000 Jahre verbleiben. Das ist das, worum es heute geht. Während des Tages der Versöhnung, des Versöhnungstages, wenn Satan nicht mehr in der Lage sein wird, die Menschen zu verführen. Offenbarung Kapitel 20, angefangen Vers 1. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund, schloss ihn ein, versiegelte den Abgrund über ihm, damit er die Nationen nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Danach wird er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Dann ja, zunächst einmal aber nicht. 9. Wenn er freigelassen wird für eine kurze Zeit, was wird dann geschehen? Offenbarung 20 und Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, oder besser, wenn sie dabei sind, sich zu vollenden, das ist zu Ende des Millenniums, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, um die Völker an den vier Enden der Erde zu verführen, den Gog, den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen auf die breite Fläche der Erde herauf, Vers 9, umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und da fiel Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den See von Feuer und Schwefel geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet waren, besser gewesen waren, 1000 Jahre zuvor. Und sie werden, jetzt wer? Der Teufel und seine Dämonen, sie werden Tag und Nacht gequält werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, diese Qual wird eine psychische Qual sein. Es sind ja Geistwesen, die können ja nicht physisch leiden, aber psychisch schon. Sie werden leiden, weil sie sehen, in psychischer Weise, dass alle ihre Werke, für die sie so eingestanden haben, für die ganzen Jahre durch die 6000 Jahre der Menschheitsgeschichte und danach, die werden alle vernichtet werden. Alles das, für das Satan und seine Dämonen gelebt haben, wird nicht mehr existieren. Und das wird ihnen natürlich unglaubliche psychische Qualen bereiten. Sie werden also während dieser Zeit dann in diesem folgenden See sein, sozusagen. Aber was wird danach geschehen? Was wird geschehen, wenn die neue Erde und die neuen Himmel geschaffen werden von Gott? Die neue Erde, die neuen Himmel, die aus Geist bestehen werden, nicht mehr aus physischem Material. Nun, die Dämonen und Satan, das sind Geistwesen. Die können ja nicht sterben. Aber sie werden keinerlei Zutritt haben zu dem heiligen oder himmlischen Jerusalem. Eine interessante Stelle findet sich in Offenbarung Kapitel 22 und in Vers 15. Und das kann man sehr wohl auf Satan und seine Dämonen hier anwenden. Offenbarung 22, Vers 15. Es geht hier um diejenigen, die Zutritt haben zum himmlischen Jerusalem, wenn es hier auf der neuen Erde sein wird. Aber draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hure und die Mörder, die Götzendiener und alle, die die Lüge lieb haben und tun. Und in geistlicher Hinsicht ganz klar auch eine Beschreibung der Verhaltensweisen, der Charakteristika von Dämonen. Die werden keinen Zutritt mehr haben zu dem heiligen Jerusalem. Sie werden in keinster Weise der Gottfamilie nahe sein. Ihr endgültiges Schicksal wird scheinbar in Judas Kapitel 1 und Vers 13 beschrieben. Judas, Kapitel 1 und Vers 13. An einige, die sich gerne Filme anschauen, die Superman-Filme sich angeschaut haben, die können sich vielleicht an eine Szene erinnern, wo dann diese schlimmen, bösen Menschen ins All hinaus geschossen werden, gefangen. Judas 1 und Vers 13. Etwas Ähnliches könnte in der Tat der Fall sein. Da heißt es nämlich wie folgt. Das sind wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande aufschäumen. Irrsterne. Dämonen werden ja mit Sternen auch verglichen. Für die das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Irrsterne oder Sterne, die umher irren. Die leben in totaler Finsternis, wie sie ja auch in geistlicher Hinsicht total in Finsternis sind. Kein Licht wird für sie mehr scheinen, in keinster Weise. Nun, was uns angeht, sollte Gottes Licht für uns immer scheinen. Wir werden Teil der Gottesfamilie sein, wir werden Teil des göttlichen Lichtes sein. Und Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis, wie wir lesen. Wir werden letztendlich Gott sein. Aber Gottes Licht sollte bereits heute schon scheinen und es sollte immer heller und heller werden in dieser bösen, dunklen, finsteren Welt. Epheser Kapitel 5 und Vers 8. Da sagt Paulus, Epheser Kapitel 5 und Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 9 sagt uns das Gleiche. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 9. Das bedeutet, lasst euch nicht von Satan und seinen Dämonen in irgendeiner Form verführen. 1. Petrus 2 und Vers 9. Ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir können heute nicht mehr in der Finsternis wandeln. Apostelgeschichte 26 und Vers 18. Apostelgeschichte 26 und Vers 18. Angefangen in Vers 17 wiederum, um den Zusammenhang zu sehen. Christus sagt das hier zu Paulus, er sagt das heute zu uns. Und ich will dich erretten vom Volk und von den Nationen, unter die ich dich euch sende, oder die ich jetzt sende, Vers 18, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Und das Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist unsere Bestimmung. Und daran sollten wir auch gerade am Versöhnungstag denken. Wir sollen nicht mehr unter der Herrschaft Satans sein. Wir sollen nicht mehr in der Finsternis von Satan in irgendeiner Form wandeln, sondern lediglich Lichter des Lichtes sein und Repräsentanten des Lichtes. Und ich werde jetzt mit einer Stelle schließen, die eigentlich genau das versinnbildlicht und zusammenfasst, was der Tag der Versöhnung, der Versöhnungstag uns sagen soll. In Römer Kapitel 16 und Vers 20. Römer Kapitel 16 und Vers 20. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Das wird unsere Bestimmung sein. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.